RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Als hätte die Öffentlichkeit auf dieses Berliner Religionsgespräch Religion macht Politik gewartet, brandet seit einiger Zeit eine heftige Debatte durchs Land. Kirchen sollten Sinn stiften, nicht Politik machen, titelte gerade die Neue Zürcher Zeitung. Aber Georg Betzing, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, stellt zum Tode von Papst Franziskus fest, das Evangelium ist politisch. Gerade hat die evangelische Kirche in Deutschland eine biblisch-theologische Grundlegung zum Kirchenasyl vorgelegt. Und die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner weist darauf hin, dass sie ja keine Kirchensteuer bezahle, um Aussagen zu Tempo 130 auf Autobahnen zu finanzieren. Und da reden wir über schwindenden Einfluss in der Gesellschaft, aber es gibt laute Stimmen in der politischen Debatte. Die christlichen Kirchen in Deutschland quasi zwischen Zeitgeist und überzeitlicher Botschaft. Das RBB 24 Inforadio Forum aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Um die in der Debatte ineinander verwobenen Begrifflichkeiten Glaube, Kirche, Religion einerseits, das Politische andererseits zu betrachten, sitzen bei uns zwei Professoris der systematischen Theologie. Für die katholische Georg Essen, Humboldt-Universität Berlin, für die evangelische der emeritierte Klaus Tanner, Universität Heidelberg. Mit dabei die Journalistin Hanna Bethke, Ressort Innenpolitik, Die Welt und Welt am Sonntag und Bernd Stegemann, Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch. Ja, fangen wir mal ganz nah bei den aktuellen Debatten an. Woher kommt eigentlich diese Aufgeregtheit der letzten Wochen und Monate? Wie nehmen Sie, Georg Essen, Klaus Tanner, das aus wissenschaftlicher Perspektive wahr? Ist das die ewige Wiederkehr desgleichen von Debatten, die wir auch an anderer Stelle in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden hatten? Oder gibt es da im Verhältnis von christlicher Religion und Politik einen neuen Zungenschlag?
Ein unendliches Thema. Ich fokussiere es auf ein einziges. Was wir im Grunde sehen, ist natürlich einerseits, dass in den raschen Wandeln, Transformationen der Gesellschaft der Ort von Religion zwar nicht verschwindet, aber sich in jedem Falle ändert. Aus verschiedenen Gründen. Säkularisierung meint immer auch Entkirchlichung. Der Kipppunkt ist erreicht. Weniger als 50% der Bevölkerung sind noch Mitglied in einer der christlichen Kirchen. Dann darf, sage ich bewusst auch als Katholik, nicht vergessen werden, die ungeheure Selbstdiskreditierung durch die Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs und den bis heute anhaltenden Versuch der Vertuschung. Das ist einfach sozusagen eine völlige Irritation, die da ist. Wie kann eine Kirche glaubwürdig das Evangelium verkünden? Das Gleiche ist aber natürlich, wie kann sie glaubwürdig nach außen noch ihre Botschaft adressieren? Und das Dritte ist, und darauf will ich mich eigentlich konzentrieren, erleben wir Verschiebungen im Raum des Politischen. Traditionell, schon seit dem 19. Jahrhundert, erleben wir gerade, was den politischen Katholizismus angeht, ein beinahe natürliches Bündnis zwischen Konservativismus und Katholizismus. Und das war eigentlich auch in den 50er, 60er, 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, also in der Nachkriegszeit, das Prägende. Zentralkomitee der deutschen Katholiken war zu 70-80% waren es CDU-Mitglieder. Das hat sich grundsätzlich verschoben. Das Spektrum ist also breiter geworden. Ich glaube, diese aufgerauten Debatten, Sie haben auf die NZZ schon hingewiesen, erleben wir, ich sag mal, eine Selbstradikalisierung des Konservativismus. Wir erleben, dass der Konservativismus einerseits auch gesamtgesellschaftlich im Klima kulturell dominanter wird. Wir sehen aber auch, Stichwort Orban, Stichwort Polen, die Peace, und wir sehen vor allem Trump, dass der Konservativismus sich radikalisiert. Und das bedeutet, letzter Satz, dass bestimmte Themen, die unbedingt eigentlich zum Christentum gehören, nehmen wir Papst Franziskus, die Sorgen für die Flüchtlinge, für die Armen, für die Ausgestoßenen, dass das plötzlich nicht mehr in diesem politischen Spektrum resonanzfähig ist. Dann wird mit links und mit rechts operiert. Und wir sehen gerade im US-amerikanischen Katholizismus, dass mit großer Selbstverständlichkeit sozusagen es eine Scheidewand gibt. Wir schützen zwar das ungeborene Leben, aber nicht das geborene Leben. Wir sind für die Todesstrafe und, und. Ich denke, diese Verschiebungen im gesamten Spektrum führen dazu, dass gewissermaßen die traditionellen Selbstverortungen unklar geworden sind.
Und von außen schaut eine eher säkulare Gesellschaft auf die Kirchen und dann titelt die Zeit Franziskus der letzte Linke, Fragezeichen, weil das Rechts-Links-Schema der Politik dann plötzlich auch auf das übertragen wird. Klaus Tanner, wie nehmen Sie die Situation wahr?
Die Heftigkeit der Auseinandersetzungen hat es auch früher gegeben. Wenn Sie an die jüngere Geschichte der Bundesrepublik denken, die Älteren wissen die Diskussion um atomare Bewaffnung unter Strauß, die Frage der Wiedervereinigung, die Anerkennung sozusagen der Oder-Neiße und vergleichbare Dinge, das waren heftigste, äußerste polemische Auseinandersetzungen. Das ist nichts Neues und da hat es auch immer in den Kirchen das Spektrum gegeben, das es im politischen Feld auch gibt, weil die Kirchen nicht Separates sind, sondern Teil der Kultur. Und wenn die AfD dann neu auftritt, dann gibt es in Kirchenvorständen in Sachsen auch AfD-Mitglieder. Das kann man dann eine Zeit lang ignorieren, aber irgendwann muss man damit umgehen. Der wichtige Punkt finde ich aber, und das darf man jetzt nicht nur in Ideengeschichte hängen bleiben, die Bundesrepublik hat sich massiv verändert und zwar sozial. Ich kenne noch viele Diskussionen hier am Gendarmenmarkt. Da wurde zum Beispiel von einer Kanzlerin gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Ja? Es gibt keine Einwanderung als Problem. Da hatten wir schon die zweite und dritte Welle von sogenannten Gastarbeitern. Das heißt, in dieser Hinsicht sind wir pluraler geworden. Das spielt jetzt auch eine Rolle bis hin zur Konfessionszugehörigkeit. Kirchenmitgliedschaft geht zurück. Und dann meldet der humanistische Verband, jetzt gibt es also mehr Atheisten als andere. Was aber nicht stimmt, der humanistische Verband hat 25.000 Mitglieder und es gibt 2.000 bis 3.000 muslimische Gemeinden. Die Frage, was da organisiert ist, ist jedenfalls etwas, das sind nicht alles Konfessionslose oder Atheisten. Das heißt auch weltanschaulich sind wir sehr viel pluraler geworden und das verändert die Art, wie Konflikte ausgetragen werden. In der Ausschreibung zu der Veranstaltung stand so etwas polemisch, naja, die Kirchen sind jetzt zeitgeistaffin. Ich sage mit gutem Hegel im Hintergrund, zeitgeistaffin sind wir alle. Weil wir gar keine Alternative haben, uns vollkommen von der kulturellen Prägung loszumachen. Die Frage ist nur, wie wir unseren Zeitgeist reflektieren. Also wir sind alle Zeitgeist geprägt an dem Punkt. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, Verschiebung, was sind Faktoren, ist natürlich die sozialen, unsozialen Medien, dass heute jeder artikulieren kann und eine Voice und Performance bieten kann. Sie können eine Gruppe mit 25 Leuten aufmachen und im Internet präsent sein und das hat mehr Einfluss als die EKD.
Ja, mit dem Organisationsgrad ist das so eine Sache. Derzeit 37,2 Millionen Mitglieder, Tendenz abnehmend, gehören zur evangelischen Kirche und zur katholischen Kirche. Also immer noch eine gesellschaftliche Größe, weil der Deutsche Olympische Sportbund zählt 28 Millionen Mitglieder und das sind auch nicht nur aktive Sportlerinnen und Sportler. Aber Hannah Bethkes Buch über die evangelische Kirche vom Glauben abgefallen beginnt mit dem Satz, die Kirche in Deutschland ist am Ende und fährt dann fort, im gesellschaftlichen Bewusstsein ist sie vor allem eines bedeutungslos. Und das steht doch ein bisschen im Widerspruch zu auch den großen Gesten, mit der mitunter auf gesellschaftliche Fragen Stellung bezogen wird. Oder ist das gerade kein Widerspruch, dass sich insbesondere in der evangelischen Kirche sehr stark dann politisch argumentierend geäußert wird und nicht so sehr theologisch?
Das hängt davon ab, wie man die Aufgaben der Kirche definiert. Wenn man in ihr vorrangig eine politische Wortgeberin sieht, dann ist das, ne, also dann findet sich da kein Widerspruch. Ich finde aber, dass die erste Funktion der Kirche darin besteht, sichtbar zu machen, was der christliche Glaube heute eigentlich noch bedeuten kann. Und da tritt sie nach meiner Wahrnehmung viel zu wenig in Erscheinung. Natürlich ist die Kirche ein Produkt der Gesellschaft und insofern ist sie eine politische Institution. Die Frage ist aber, wie agiert sie und in welcher Weise zeigt sie sich und wie ist die Verhältnismäßigkeit einzuschätzen? Ich würde Ihnen, Herr Essen, widersprechen in Ihrer Beschreibung eines sich selbst radikalisierenden Konservatismus. Also da müsste man, glaube ich, mal ein bisschen genauer hingucken, was Konservatismus oder Konservativismus eigentlich bedeutet und was die verschiedenen Gruppierungen heutzutage alles darunter verstehen. Ich sehe, wenn Sie damit die rechtsextremen oder rechtsradikalen oder rechtsidentitären Gruppierungen meinen, das nicht als ein Ergebnis eines sich selbst radikalisierenden Konservatismus. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Um zurückzukommen auf die Frage, was für eine Funktion, was für eine Aufgabe die Kirche heute hat. Nochmal, sie ist nicht losgelöst von ihrem eigenen Umfeld, aber sie ist ein Haus Gottes. Und als solche muss sie für alle offen sein, unabhängig von ihrer politischen Orientierung.
Etwas, was über Jahrhunderte in Europa bei den beiden Kirchen ihr USP, ihr Unique Selling Point war, also der Glaube, dass Gott Mensch geworden ist, das ist im Jahrmarkt der Sinnangebote inzwischen einer unter vielen geworden. Das Buch von Bernd Stegemann, Was vom Glauben bleibt, beginnt mit einem Bekenntnis. Ein Ungläubiger schreibt über den Glauben, aber der Ungläubige ist katholisch. Heißt das also, dass weiterhin kulturell geprägte Teilchen religiösen Bewusstseins durch unsere gesellschaftlichen Debatten schwirren und jeder, der möchte, kann sich andocken, mehr oder weniger beliebig? Ist das die Situation, in der wir heute sind?
Zum Teil bestimmt. Aber um mal auf diese vielleicht erste Frage noch mal kurz einzugehen. In den 50er Jahren hat vor allem die katholische Kirche von der Kanzel herunter gesagt, wählt CDU. Heute sagen sie eher, wählt die Grünen. Und da regt sich eine CDU-Politikerin jetzt drüber auf. Das ist natürlich Quatsch, weil diese schlichte Art von parteitaktischem oder parteipolitischem Botschaft hat in den 50er Jahren genauso wenig da verloren, wie es heute vielleicht die Botschaft ist, wählt die Grünen. Insofern hätte man damals das auch schon kritisieren müssen, das hat die CDU natürlich nicht getan. Das ist das eine. Und dann das andere ist, was ist eigentlich das Problem? Und der gestorbene Papst hat ja vor wenigen Jahren einen Brief an das pilgernde deutsche Volk geschrieben. Das finde ich ein sehr faszinierendes Dokument, der ist gar nicht so lang. Papstschreiben sind ja sonst immer sehr lang, das ist relativ übersichtlich. Und da gibt es diesen fantastischen Gedanken drin, dass er sagt, wenn die Ideologien anfangen zu sprechen, verschwindet der Heilige Geist. Und das ist die Botschaft, die er quasi dem synodalen Weg mit auf den Weg geben wollte und sagen wollte, verheddert euch nicht in parteitaktisch politisierten Konflikten, weil damit entfernt ihr euch immer weiter von dem, was er dann auf Lateinisch formuliert, den Geist der Kirche, das Evangelium. Ich bin natürlich mehrfach gehemmt, darüber zu sprechen. Einerseits, weil hier die Fachleute sitzen, andererseits, weil ich selber in einer seltsam paradoxen, liebevollen, aber doch distanzierten Art darauf schaue. Und wenn ich dann so einen Text wie von Franziskus lese, dann ahne ich zumindest in mir ein wenig, was der Zauber der Religion oder was die Qualität der Religion oder ich kann es immer nur so säkular ausdrücken, was die Verführungskraft dieses Textes ist, nämlich, dass es tatsächlich in kleinen Momenten schafft, mich als durch und durch säkular politisierten Zeitgenossen, zutiefst durchdrängt von Kontingenz und Relativität und allen anderen Rationalismen, diese Ahnung zu geben, zu sagen, es gibt da immer noch was ganz anderes, was Franziskus da mit dem Heiligen Geist beschreibt, was uns womöglich helfen kann, in diesen sehr verhakelten und verzergelten und auch teilweise dauererregt, empört, überschlagenden Debatten, die wir führen, da mal einen ganz anderen Ton reinzubringen und damit vielleicht auch ganz andere gemeinsame Lösungen überhaupt fühl- und denkbar zu machen, als es innerhalb dieser verhakelten Debatten den jeweiligen Teilnehmenden überhaupt möglich erscheint.
Frau Klöckner, weil die jetzt ja schon mehrmals hier Thema war aus aktuellem Anlass, ich kann diese ganze Aufregung über die Aussagen von Frau Klöckner nicht so richtig nachvollziehen. Denn das, was sie gesagt hat, ist, sie hat davor gewarnt, die Kirche könne austauschbar werden, wenn sie sich permanent in tagesaktuelle Fragen einmischt. Daraufhin ist aber eine parteipolitische Diskussion entstanden. Und besonders diejenigen, die sozusagen im politischen Feindeslager stehen, also SPD und Grüne, wobei sie ja gerade dabei sind, eine Koalition, also zumindest die Sozialdemokraten mit der Union zu schmieden, haben sich daran dann gerieben. Aber das, was Klöckner eigentlich gesagt hat, nämlich was passiert denn in der Gesellschaft, wenn die Kirche austauschbar wird? Was bedeutet das denn, das ist ja damit implizit formuliert, was bedeutet das denn für die Menschen, wenn sie keine Religion mehr haben oder die Kirche ein religionsloser Ort wird? Das ist nicht debattiert worden. Das fand ich sehr bezeichnend für das Ausmaß der Entfremdung zwischen säkularisierter Gesellschaft und Kirche.
Zwei Bemerkungen. Das eine nochmal die eigentliche Aufgabe der Kirche. Und ich sage mal, Sie betreiben selbst auch oder Sie beteiligen sich, müssen sich medial mit dran beteiligen, natürlich eine verzerrte Wahrnehmung zu erzeugen. Auf Klöckner springen alle an. Wie viele Beerdigungen und Taufen heute und wie viele Seelsorgegespräche in dieser Stadt gelaufen sind, das heißt der Alltag von Priestern, von Pfarrerinnen und Pfarrern, über 20.000 Pfarrerinnen und Pfarrer, das ist medial nicht wirksam.
Das ist politisch nicht relevant, da müssen Sie jetzt schon eine Unterscheidung machen. Wir verzerren nicht, wir bilden das ab.
Aber der Vorwurf an die Kirchen lautet, sie machen nur Parteipolitik. Und mein letztes Argument vorher war, wir haben eine medial gesteuerte Aufmerksamkeit und über die medial gesteuerte Aufmerksamkeit, ich habe das vorhin erwähnt, dann kommen die Meldungen, Kirchenaustritte und sozusagen es werden immer weniger. Das ist das eine. Und das andere, dass die Politik Themen einen enormen Vorrang haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben 3 Tage lang über Texte zum Thema Ehrenamt in den Kirchen und Beteiligungen gearbeitet. Dann muss am Schluss eine Pressemeldung gemacht werden. Dann kommen Journalistinnen und Journalisten und wir haben eine politische Frage noch verhandelt. Von den ganzen Diskussionen um Ehrenamt ist nichts vorgekommen, aber dieser eine Satz zum Thema Politik ist dann Thema geworden. Dann haben Sie plötzlich eine Wahrnehmung, es sitzen Leute zusammen, die haben die ganze Zeit nur Politik gemacht.
Georg Essen. Ich versuche mal zwischen dem, was Sie eingeworfen haben, eine Brücke zu bauen. Ob wir die gemeinsam dann gehen, das weiß ich nicht. Ich würde Ihnen schlicht und einfach recht geben. Wie vielfach politische Botschaften aus dem Raum der Kirchen adressiert werden, das kann von jedem anderen auch gesagt werden. Was auch gar nicht anders kann, wenn wir uns in der Moderne einfach schlicht und einfach zu akzeptieren haben, die Autonomie der Moral. Dann gibt es in dem Feld eine Entkopplung zwischen Religion und Ethik und dann kann Ethik und Moral religionsfrei begründet werden. Das ist das eine. Zum anderen, vielfach treten dann aber tatsächlich Katholikinnen, Katholiken und Protestanten einfach auf und sagen etwas ethisch, was man ohne den Glauben auch sagen kann. Und das noch in einer gesinnungsethisch moralisierten, affektgeladenen Wir haben Recht, Attitüde, die ich unangenehm finde, weil sie vielfach kurzschlüssig ist. Und der Weg von der unbedingten Anerkennung der Würde eines jeden Menschen, die auch den Migranten und den Flüchtlingen gilt und die immer mitgedacht werden muss, bis hin zur Operationalisierung in eine Migrationspolitik, die mehrheitsfähig sein muss in einer Demokratie, die im Grunde vor der Verfassung Bestand haben muss in der Europäischen Union. Und ich könnte jetzt eine halbe Stunde die Kautel noch nennen. Und dann sind wir in einem Dickicht von Schwierigkeiten und von Problemen, die zum Geschäft der Politik gehören. Und was ich von den Kirchen zu wenig sehe, ist die Bereitschaft oder die Fähigkeit oder schlicht einfach die Lust, sich in dieses Dickicht hineinzubegeben. Man beschränkt sich auf gesinnungsethische Appelle, in dem Inbrunst der Überzeugung und das ist es dann. Und dann hat man sozusagen das alte Dilemma zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik und in diesem Dilemma erstickt dann das, was die Kirche eigentlich sagen sollte. Das ist das eine. Zum anderen, mir ist tatsächlich, wenn man, also und zwar, das ist nicht nur ein mediales Problem, dass die Medien die säkularen Anteile einer solchen Botschaft aufgreifen, sondern mir ist manchmal oder meistens nicht wirklich klar, warum nun eigentlich gläubige Menschen sich zu ethischen Themen äußern. Das hat damit zu tun, dass die Kopplung von Ethik und Glaube so komplex ist in einer säkularen Gesellschaft, aber vor allen Dingen, dass ich glaube, dass die Kirchen ein Thema liegen lassen, nämlich warum wir aus dem Glauben heraus überhaupt ethisch argumentieren und zu Themen kommen. Und dann sind wir gar nicht so weit auseinander, weil genau sie im Grunde sozusagen ja auch darauf hinweisen, wo wird eigentlich in dem, wie kirchlich, gläubig, christlich, muslimisch und so weiter aus dem Glauben heraus zu politischen Themen Stellung genommen, was sagen die Kirchen eigentlich, was man eigentlich nur sagen kann, wenn man diese Perspektive einnimmt, ohne im schlechten Sinne zu verdoppeln, was man ohne dem ganzen kirchlichen Kram auch sagen kann. Und hier ist eine wirkliche, nicht nur programmatische Lücke, sondern wir haben hier wirklich ein durch und durch theologisches Problem, dass wir uns viel zu wenig Gedanken machen, warum äußern wir uns überhaupt politisch.
Ich glaube, dass die, also es ist eigentlich eine ganz beunruhigende Beobachtung, was ich sehe, ist, dass die Kirche fast schon aufgegeben hat, das Bemühen, sich über Religion zu vermitteln. Und das sieht man auch in der Fragenanlage der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, dass eigentlich die Kirchenvertreter selber, so scheint es mir, fast keine Hoffnung mehr haben, über religiöse Felder die Menschen noch zu erreichen. Und dann ist die Krise so tiefgreifend, dass ich mir wirklich ernsthafte Sorgen mache um das Überleben der Kirche. Also ich kritisiere sie ja sehr scharf, aber ich halte sie für eine unersetzbare Institution für die Gesellschaft und leide, also ich bin gläubige Protestantin und leide deshalb umso mehr an ihren Defiziten.
Darf ich nur einen Satz?
Ja.
Ich würde Ihnen an dem Punkt zustimmen und das ist schlicht und einfach auch ein Problem der Sprache. Ich bin Frühaufsteher, Deutschlandfunk gehört dazu, um 19:30 nach den Nachrichten.
Die Morgenandacht.
Stelle ich mein Radio aus, weil ich diesen Bruch in der Sprache nicht ertrage und zu 90%, und es ist völlig gleich, ob katholisch, protestantisch, Mann oder Frau, ich schalte das Ding inzwischen aus, ich kann es nicht mehr hören und ich denke immer, du meine Güte, was für eine verpasste Chance. Offenbar ist uns alle miteinander die Sprache abhandengekommen, so über Religion zu sprechen, dass das resonanzfähig
aber
ist,
auch das
dass
Wissen.
Das ankommt. Das ist jetzt der Werbeblock, studiert bitte alle Theologie, das ist völlig klar. Aber wir haben auch theologische Defizite. Aber jetzt zunächst einfach, wir haben ein Problem der religiösen Sprache und es wirkt ihnen vielfach peinlich und überflüssig und man mag nicht zuhören.
Also um 6.35 Uhr kommt im Inforadio immer die Wirtschaft. Da gibt es auch
Bekenntnisse und kann sie schulden.
Darüber könnten wir jetzt lang sprechen, den Glauben ans Geld und Ähnliches. Aber, Bernd Stegemann, Sie sind ja jetzt quasi hier bei uns, wenn man so will, der Joker, also der ungläubige Thomas, der den Finger auch dann in die Wunde legen muss, um zu verstehen. Sie haben ja ganz deutlich gemacht, wir sind im dritten Jahrhundert des Experimentes ohne Gott, also sprich einer säkularen Begründung auch von ethischen Entwürfen. Und trotzdem haben Sie offensichtlich in Ihrem Buch, wird das deutlich, einen Phantomschmerz entdeckt.
Definitiv. Und ich würde Ihnen völlig zustimmen, dass die Leichtfertigkeit, mit der sozusagen der Kurzschluss von Religion und Ethik hergestellt wird, einfach immer in der Gesinnungsethik landet. Und das ist natürlich relativ enttäuschend und unterkomplex. Ich hatte letztens das wirklich sehr schöne Vergnügen, mich mit einem Bischof zu unterhalten. Und dann habe ich, weil er selber dann wieder anfing mit den Zöllnern und den gefallenen Frauen, mit denen Jesus sich dann sozusagen gegen den Zeitgeist doch irgendwie solidarisch erklärt hat, habe ich dann doch die Frage mal gestellt, aber sagen Sie mal, wenn Jesus das so gemacht hat, warum hat dann die Bischofskonferenz, deren Mitglied Sie ja sind, gerade dieses Papier veröffentlicht, dass die katholische Kirche auf gar keinen Fall mit AfDlern was zu tun haben möchte? Das war ein sehr interessanter Moment, weil ich in den Augen sah, dass er verstand, was das Problem ist, aber er, weil es öffentlich war, als Bischof und als Teil dieses Machtapparates quasi auf Politiker umgeschaltet hat und jetzt quasi geantwortet hat wie ein Politiker. Das war wirklich für mich mehrfach interessantes Erlebnis, weil ich natürlich den Appell an ihn richten wollte und sagen wollte, wenn es eine Instanz in Deutschland gibt, die Menschen, die sich in ihrer Bitterkeit, in ihrem Ressentiment, in ihrem Hass, in ihrem Rassismus, in ihrer Feindseligkeit und so weiter verbissen haben, verlaufen haben und da auch rein verliebt haben und das so unglaublich propagieren und feiern und damit irgendwie unglaubliche negative Lustgefühle offensichtlich verbinden. Wenn es irgendetwas gibt in der Welt, was seit 2000 Jahren damit versucht, einen Umgang zu finden mit dem Ressentiment, dann ist es doch bitte die christliche Religion. Also die hat doch quasi die Regeln ausgegeben und die hat es vorgelebt und die hat gesagt, genau mit diesen Menschen müssen wir freundlich sein, wir müssen ihnen helfen, aus dem Gefängnis ihrer eigenen Düsternis wieder herauszufinden.
Wobei die sich natürlich erstmal selber als gefallene Sünder wahrnehmen müssten. Das ist natürlich ein anderes.
Das ist schon klar.
Ein anderes Thema.
Die Zöllner haben sich auch nicht als Christen wahrgenommen.
Ich habe vorhin schon mal versucht zu sagen, was Sie jetzt auf andere Weise eingebracht haben. Wenn Sie schon das Wort Gefängnis verwenden, aber im Gefängnis des Zeitgeistes sitzen wir alle. Und die eigentliche Herausforderung ist, irgendwie zu kapieren, wodurch wir alle geprägt sind. Was ich noch mal sagen wollte zu diesen ganzen Fragen, Unique Selling Point und was ist das ethisch Spezielle christlicher Stellungnahmen, da geht es um das Thema ethische Urteilsbildung und wir haben jetzt praktisch über Max Weber Gesinnungs- und Verantwortungsethik geredet an dem Punkt und der Vorwurf der Gesinnungsethik ist auch mit Weber gesprochen etwas zu einfach, weil Weber, wer ihn genau gelesen hat, weiß, dass er schreibt, ohne Gesinnung geht gar nichts. Max Weber war der Überzeugung, dass es eine innere sozusagen Engagement braucht, wenn ich verantwortungsethisch agieren will. Also es ist nicht das Dual, der Entgegensatz, den Helmut Schmidt in der Friedensdebatte in Klammer gesagt in den 80er Jahren groß gemacht hat. Aber jetzt zur religiösen Sprache und der Besonderheit der religiösen Sprache. Was ist religiös? Wenn 1988 auf dem Boden der alten DDR Menschen eine Kirche, eine Kerze ins Fenster gestellt haben oder einen Herrnhuter Stern aufgehängt haben. War das ein religiöser Akt oder war das Beleuchtung? Worauf will ich raus? Es hat jeder gewusst 1988, dass das Aufhängen des Herrnhuter Sterns oder der Kerze ins Fenster stellen ein Gänsefüßchen politisches Bekenntnis. Jetzt muss man deutlich erst mal sagen, was ist damit Politik gemeint? Es war eine Stellungnahme gegen das damalige politische Regime. Also die Frage ist, was ist das spezifisch Religiöse daran? Und wir haben in den Theologien eine lange Diskussion darüber, Dietrich Bonhoeffer immer hoch geschätzt, der hat gesagt, religionsloses Christentum. Es wird zu viel über Religion geredet, weil die religiöse Sprache eigentlich den Kern nicht mehr trifft. Paul Tillich, der Theologe, hat gesagt, die Theologen sind diejenigen, die den Leuten den Begriff wie Gott oder Rechtfertigung oder Sünde wie Bauklötze an den Kopf schmeißen, die schütteln sich und keiner versteht was. Ein letztes: Wir haben die Großbegriffe der ethischen Orientierung, Gerechtigkeit, Frieden, die sind unstrittig. Und die schwierige Frage und die eigene Würde des, der Aufgabe von Politikerinnen und Politikern liegt, eine Vermittlung herzustellen im Wissen, dass die immer suboptimal ist zu dem, was vielleicht mit Gutachten möglich ist, nämlich von den allgemeinen Prämissen zu einem speziellen Urteil zu kommen. Das ist kein spezielles theologisches Problem, weil jede Medizinerin, jeder Mediziner weiß, dass von einer allgemeinen Diagnose, das ist Krebs, ein weiter Weg ist, bis zu sagen, selbst ihr Tumor ist identisch mit dem als Tumormarker mit anderen, aber eine individuelle Behandlung ist noch mal ein Schritt weiter. Das war das Problem, wie konkret können praktische Urteile sein.
Aber dann würde ich gerne was noch nachfragen, denn wegen Ihrer Schwerpunkte Medizin und Bioethik haben Sie ja in Kommissionen gesessen, in Beiräten. Was haben sich da denn die anderen Mitglieder von Ihrer Expertise erhofft? Also wo Sie sagten, da kommen wir selber nicht drauf, aber vielleicht der Klaus Tanner, weil der ist evangelischer Theologe.
Na, am Anfang war vielleicht die Erwartung, der Theologe sagt jetzt ganz Besonderes. Dann haben mich Theologen gefragt, hast du denn jetzt in der Sitzung was Theologisches gesagt? Da habe ich gesagt, nee, es geht um die Lösung einer Sachfrage. Und da kommt ethisches Urteilsbildung ins Spiel. Wenn Sie zum Juristen gehen, wollen Sie nicht wissen, welcher rechtsphilosophischen Schule er angehört. Das kann für sein Urteil wichtig sein. Beim Eigentumsbegriff. Was ich damit sagen will, in solchen Kommissionen geht es um die Bildung eines möglichst unterstrichen, sachlichen Urteils angesichts von Herausforderungen, die in einer gewissen Zeit, wir haben keinen unendlichen Diskurs, moderiert werden müssen. Und jede Lösung, an der ich mich in der Bioethik beteiligt habe, ob das eine humane embryonale Stammzellforschung oder assistierter Suizid ist, jeder, der ehrlich ist, kann immer nur sagen, wir tun das immer unter endlichen Bedingungen. Und die Juristen wissen das auch, wenn sie zwei Juristen fragen, was bedeutet die Menschenwürde im Recht? Nur im Recht, nicht in der Ethik. und Sie fragen die Gutachter, zwei unterschiedliche Gutachter, kriegen Sie dazu zwei unterschiedliche Gutachten. Ich meine das nicht polemisch, sondern das zeigt nochmal das Grundproblem, wie komme ich von allgemeinen Aussagen, die wir alle haben, Probleme drin, alle reden über Werte. Bin mal gespannt, wer eine gute Definition von Werten hat. Über die Werte ist ein Verlegenheitsbegriff. Wenn man über Flüchtlinge redet, dann muss man sagen, was sind Rechte und Pflichten? Darüber kann ich konkret reden. Oder Menschenbild ist so ein berühmter Begriff, den auch Kirchenleute. Das sind Verschwimmelungsformeln, sag's mal hart. Warum? Weil man nicht mehr genau benennen kann und will, wer da eigentlich gemeint ist. Muss man nicht, weil für den Wert Frieden sind wir alle.
Ja, aber was wir darunter verstehen, wir haben ja in den, wenn man die letzten 40 Jahre sich anschaut, das hat sich dann auch sehr stark auch verändert. Und deshalb, Georg Essen, Sie haben den Finger gehoben, aber ich gebe Ihnen noch eine kleine Frage mit. Wie sehr kommen denn zu all diesen neuen aktuellen Fragen, also die wir haben, künstliche Intelligenz, neue Herausforderungen der Klimapolitik, ethischem Wirtschaften, Krieg und Frieden im Wandel, kommen denn derzeit Impulse aus den Hochschulen, insbesondere aus den theologischen Fakultäten und aus den kirchlichen Entscheidungsräumen? Oder sind die genauso wie alle anderen Artisten in der Zirkuskuppel meistens ratlos?
Kurze Antwort, ja, das sind Sie. Und man kann deutlich sagen, dass in den Theologien jetzt das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz auf sehr hohem Niveau im Blick auf Menschenbild, anthropologische Voraussetzungen bearbeitet wird. Aber nehmen wir den Deutschen Ethikrat. Der ist jetzt neu zusammengesetzt, da sitzt ein Soziologe drin, da sitzt ein Jurist drin und da sitzt auch ein Theologe drin. Der Soziologe Armin Assehi, der weiß sehr genau, dass er aus der soziologischen Perspektive heraus zu ethischen Fragen Stellung nimmt und er reflektiert alles, was er sagt, immer aus der Perspektive eines Soziologen. Dasselbe macht der Jurist, es sind leider alles Männer, deswegen kann ich nicht gendern. Dasselbe ist bei dem Juristen, der aus juristischer Expertise heraus zu ethischen Fragen Stellung nimmt. Der Einzige, der immer auch zu ethischen Fragen Themen, aber diese Selbstreflexivität als Theologe, sage ich das, dass sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, dass ich da zu ethischen Fragen Stellung nimmt, ist eine Lehrstelle, wobei der Kollege aus dem Bereich der Theologie ein wirklich hervorragender Ethiker ist, Jochen Sautermeister. Wir haben sozusagen wirklich ein Problem, unter den Bedingungen autonomer Moral, da sollten wir nicht hinter zurück, das genuin Theologische unserer Beiträge wirklich reflektiert in die Gesellschaft hineinzutragen. Und hier ist eine Sprachlosigkeit, hier ist auch ein Desiderat in der Verhältnisbestimmung. Ich gucke mal nach rechts rüber zu Bischof Huber, der da auch mal drin saß, wo ich denke, wir haben hier wirklich eine theoretische Geltungslücke, die wir nicht hinreichend bearbeiten.
Ich glaube, es gibt noch eine weitere fehlende Differenzierung. Sie hatten vorhin das Beispiel des Kirchenasyls erwähnt, weil es ja jetzt nochmal bestätigt wurde, dass die Kirchen daran festhalten wollen. Und da, finde ich, geraten durcheinander zwei Ebenen. Einmal ist natürlich die Frage, wie stehe ich als Christin zu dem Thema Kirchenasyl? Wie stehe ich dazu, dass Menschen zu uns flüchten, die in Not sind? Da ist natürlich das Gebot der Nächstenliebe, diesen Menschen zu helfen. Aber dann springt das ganz oft über auf eine strukturelle Ebene, wo es dann um politische Konzeptionen geht. Und daraus, glaube ich, entsteht dieses Bild von der EKD, grundsätzlich Verschärfungen der Migrationspolitik abzulehnen oder gar geltendes Recht zu unterwandern, was ja nicht der Fall ist. Das Kirchenasyl ist ja klar geregelt, also auch, wie ich gerade von einem Kirchenrechtler gelernt habe, die juristische Natur an sich umstritten ist, aber es gibt eine Vereinbarung zwischen den Behörden und den Kirchen, also ist alles legitimiert, aber in der Diskussion springt das hin und her.
Ich will nur kurz die erwähnte Handreichung, da will ich es nochmal zitieren. Also da heißt es ganz klar, die Kirchen beanspruchen keinen rechtsfreien Raum. Also es geht nicht darum, das Gewaltmonopol des Staates in Frage zu stellen. Aber da steht auch der Satz, der Rechtsstaat braucht diejenigen, die Gerechtigkeitslücken sehen und überbrücken. Und da ist dann die Frage, wie sehr geschieht das in einem diskursiven Rahmen oder wie sehr sagt jeder, ich weiß trotzdem, was am besten ist. Bernd Stegemann. Im 19. Jahrhundert ist sozusagen Religion rübergewandert in die Künste. Nicht immer besonders glücklich bei Wagner zum Beispiel, aber man hat ja den Eindruck, wir haben ja ein bisschen auch über Defizite gesprochen, wo ist das genuin Religiöse verortet? Ist das jetzt alles rübergewandert in die Künste, die sich dann quasi wie an einem Steinbruch all dieser ganzen Mythen und der ganzen Tradition bedienen, solange bis der Steinbruch leer ist. Wie nehmen Sie das eigentlich an der Stelle wahr?
Also der Urimpuls, dieses Buch zu schreiben, war eigentlich eine Verzweiflung an der Kunst, in der ich ja mein ganzes Leben verbringe, nämlich dem Theater. Das Theater ist ja eigentlich eine zutiefst religiöse Kunst, weil es auf der Bühne etwas zur Erscheinung bringt, was real nicht da ist. Also sprich, ein Schauspieler setzt sich eine Pappkrone auf und sagt, ich bin Hamlet. Und wenn er das gut spielt und Shakespeare hilft ihm da auch noch bei und vielleicht noch ein guter Regisseur und einen Kollegen und so weiter, dann gibt es im Publikum diesen seltsamen Moment, wo plötzlich die Leute Hamlet anfangen zu sehen. Und das ist das, was mich am Theater mal sehr fasziniert hat, also die Epiphanie von etwas, was real nicht da ist, aber trotzdem durch Menschen irgendwie hergestellt werden kann. Also ich kann es technisch sehr gut eigentlich erklären, was da passiert. Das, was Sie so schön sagen, der Übergang vom Wort in die Situation, das ist ja quasi das, was ich jeden Tag unterrichte, das ist quasi das Geheimnis, die Magie des Theaters. Und da gibt es nun seit vielen Jahrzehnten im europäischen, vor allen Dingen im deutschen Theatersystem eine ganz große Glaubenskrise. Wir kennen das, wir müssen in Berlin ins Theater gehen, dann sehen wir es, was ich meine. Also es, unter dem Stichwort postdramatisches Theater gibt es eine unglaubliche Erosion dieses Glaubensvorganges, dass man auf die Bühne geht und mit Sprache und Schauspieltechnik etwas nicht Anwesendes anwesend macht. Plötzlich gibt es diese performative Wende und es ist nur noch die Materialität selber, also sprich, der Spieler stellt sich als Spieler dar, der Text als Text, das Licht als Licht, die Musik und so weiter. Also alles bedeutet nur sich selber und nichts darüber hinausweisendes. Das ist jetzt mal ganz verkürzt eine große ästhetische Bewegung. Und das ist eine Gegenbewegung zu Richard Wagner und Co. KG, die alle im 19. Jahrhundert, aber schon in einer Säkularisation gesagt haben, was die Kirchen nicht mehr so richtig gut hinbekommen, das versuchen wir jetzt mal mit dem Gesamtkunstwerk. Wir versuchen sozusagen diese Art von Verzauberung, aber dann als ästhetischen Rausch. Das benutzt im Prinzip ähnliche, sag ich mal, emotionale Resonanzräume wie die Messe, aber es hat natürlich eine völlig andere Intention. Es will ja quasi keinen Kontakt mit irgendetwas Religiösem, es will keinen Kontakt mit einem Gott, sondern es will einen Kontakt mit irgendeiner Art von ästhetischem Ereignis produzieren. Und das ist, wie gesagt, auf einer bestimmten Ebene verwandt, aber es ist trotzdem kategorial was ganz anderes.
Also Trost zum Beispiel oder Hoffnung, alle Versprechen, die wir auch in der religiösen Sprache wiederfinden, finden wir natürlich in Künsten auch.
Ja, klar, das sind aber die humanistischen Werte sozusagen, die natürlich, die Künste der Aufklärung haben sich natürlich an die Spitze sozusagen einer bürgerlichen Selbstaufklärung und damit eines bestimmten humanistischen Menschenbildes gestellt. Also Schiller, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt und so weiter und so weiter. Ja klar, das sind große Seelenverwandtschaften und wenn ich das richtig weiß, Hans Joas hat viele Bücher darüber geschrieben, über diese Seelenverwandtschaft zwischen sozusagen Menschenrechten einerseits und christlicher Religion. Und andererseits. Und trotzdem, wie gesagt, ist mein Impuls eigentlich daher gekommen, dass ich festgestellt habe, dass das Theater als einer eigentlich Kunst, die viel mit Glauben machen zu tun hat, in einer ganz tiefen Glaubenskrise steckt. Und ich dann in meiner eigenen katholischen Seele nachgeschaut habe und festgestellt habe, ach guck mal an, das hat die Kirche schon seit einigen Jahrhunderten, diesen seltsamen Prozess macht sie durch und das hat mich dann nachhaltig bis heute sehr beschäftigt, was das eigentlich über uns aussagt als Menschen.
Es gab jetzt viel Theologen-Bashing und hier, ich bin selber Theologe, ich würde sagen, man soll nicht unterschätzen, was jedenfalls für die politische Geschichte, nur darauf beziehe ich mich jetzt, der Bundesrepublik, die Stellungnahmen, die Kirchen eingebracht haben in die politischen Debatten, was die für Effekte hatten. Und wenn Sie jetzt mal auf die ökonomische und Meinungsbildungsseite gehen, wie viel Geld in die Hand genommen wurde von Kirchen, um Meinungsbildungsprozesse zu organisieren und Stellungnahmen zu erarbeiten. Wir reden heute von Zivilgesellschaft, aber dass die Kirchen da enorm viel geleistet haben und immer noch leisten, sachhaltige interdisziplinäre Stellungnahmen zu machen, die ins politische Geschäft auch eingehen, ist das eine. Ob sie in einer Regierung noch gehört werden, wo die Mehrzahl der Minister keinen religiösen Eid mehr spricht, da war auch ganz klar, ja, dass Stellungnahmen aus den Kirchen in Deutschland keine Rolle mehr spielen an dem Punkt. Jetzt wird man sehen, wie es mit einer neuen Regierung wieder. Das hängt immer auch von Personen ab. Und ein letztes, wenn wir uns weltweit, die ganze Welt, alles hat jetzt nach Rom geblickt, wunderbar. Und da manifestiert sich eine Weltkirche. Und wir Protestanten, da hört es in der Berlin-Brandenburgischen Kirche schon am Kirchturm auf.
Schlesische Oberlausitz,
ja, zu vergessen. Was ich damit sagen will, die Diskussionen, die wir über Säkularisierung führen, die sind weltweit die ganz große Ausnahme. Ob mir das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben das in den USA, wir haben es in Afrika, wir haben es in Lateinamerika, einen enormen Bedeutungszuwachs von religiösen Gruppierungen, auch im ganz Problematischen. Aber das ist kein Verschwinden der Religion dort. Was verschwindet, ist vielleicht die klassische volkskirchliche Struktur in Deutschland. Und für die gibt es keinerlei biblische Belege, dass das so sein muss, dass ein Pfarrer das Recht geben. Es gibt auch für die Priesterweihe im klassischen Fall keinen direkten biblischen Beleg.
Nur zwei kurze Aspekte. Der eine Aspekt, die vermeintliche Eindeutigkeit, wenn sich das römische Lehramt zu Fragen von Sitte und Moral äußert. Diese Eindeutigkeit ist in bestimmten Kreisen sehr attraktiv, sie wird gesucht und sie stabilisiert auch. Wenn wir aber dann programmatisch, theoretisch schaut, wie wird das begründet, landet man bei einem hoffnungslos in sich widersprüchlichen Naturrecht, was einfach kein tragfähiges Konzept mehr ist angesichts unserer Humanwissenschaften, um uns wirklich auf der Höhe der reflektierten Wissenschaften zu Themen der Sexualethik oder der Homosexualität zu äußern. Und hier ist tatsächlich ein schweres Versäumnis gerade des römischen Lehramtes. Wenn man bedenkt, wir müssen kurz eben zurück, Ende des 19. Jahrhunderts, Papst Leo der 13., der auf alle großen Probleme der Zeit, im sozialen und politischen, programmatisch die kirchliche Soziallehre erfunden hat und die kirchliche Staatslehre. Wir müssen das kräftig historisieren, aber hier war sozusagen ein römisches Lehramt auf der Höhe der Zeit und programmatisch wirklich wegweisend. Und genau das ist, was wir eigentlich seit mindestens 50, 60, im Grunde seit Papst Paul dem VI. Vermissen, dass das römische Lehramt eigentlich nichts mehr zu sagen hat, weil es programmatisch schlecht aufgestellt ist. Wir haben sozusagen auf die Themen von sozialer Ungleichheit und Globalisierung seitens des römischen Lehramtes keine Fortschreibung der christlichen Soziallehre. Im Blick auf die Krise der Demokratie und der Umbrüche, die wir erleben, eine Leerstelle im Blick auf die katholische Staatslehre. Das muss man so deutlich sagen, dass wir sozusagen so von der charismatischen Überdetermination dieses Papstamtes fasziniert sind. Das setzte ein bei Johannes Paul II. Und so ging so weiter bis zu dem Papst, der gerade verstorben ist. Und das ist ein grandioses Missverständnis, was der Papst in der römisch-katholischen Kirche eigentlich ist. Er hat ein Amtscharisma. Und er ist Bischof von Rom und als solcher Papst. Aber sozusagen die Neuerfindung des Papstamtes ist eine charismatische Aufladung, wo eigentlich jeder Mensch ohnehin scheitern kann und wo er zur Projektionsfläche wird, mal von rechts, mal von links. Und das halte ich wirklich für verheerend. Dazu gehört ein Aspekt, den ich unbedingt von Ihnen aufgreifen würde. Die Krise des Ästhetischen, die Krise des Symbolischen ist ja eine Krise, die auch die römisch-katholische Kirche kennt. Am Anfang habe ich sehr hellhörig hingeschaut, weil ich den Eindruck hatte, dass Papst Benedikt XVI. Von der völligen Fixierung auf Sex, die wir beim späten Johannes Paul II. Gesehen haben, dass er sozusagen die Wiedergewinnung des Ästhetischen versucht hat. Aber heraus kamen Hermelinmützchen und rote Schüchen. Was ich damit sagen will, ist, er hatte ein ästhetisches Konzept von der Kirche, das fand ich faszinierend. Aber, und das ist das Problem, wie verhält sich dann Kirche und Moderne? Und die ästhetischen Konzepte, die er anzubieten hat, die waren alle regressiv, die waren vergangenheitsorientiert. Und ich finde, das sind wirklich Defizite, wo wir nicht wissen, wie wir eigentlich moderne Formensprache ins Religiöse so repräsentieren, dass es wirklich gelingt, dass es stimmig ist.
Hanna Bethke.
In mir stellt sich ein gewisses Unbehagen ein, weil ich finde, dass wir immer noch gar nicht so richtig zum Kern der Krise durchgedrungen sind, die viel umfassender, glaube ich, ist, als wir das bisher hier einfangen konnten. Weil es einfach so ist, dass ganz vielen Menschen Religion nichts mehr sagt. Also es korreliert mit einer tiefen Wissenskrise in der Gesellschaft. Und ich sehe nicht, dass meine Kirche dazu Antworten formuliert. Sie gibt offenbar nach und nach den Anspruch auf, durch Religiosität Menschen wieder zu erreichen. Und da mache ich mir wirklich große Sorgen, was das für eine Gesellschaft bedeuten kann und was hier auch nicht richtig ausgesprochen worden ist. Wie gehen die Kirchen mit der AfD um? Ist das richtig? Ist dieses ausschließende Verhalten für eine Institution, die doch eigentlich, wie ich finde, eine andere Funktion hat, richtig? Führt es nicht noch zu einer weiteren Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft? Es ist eine andere Frage, finde ich, was politische Parteien hier tun müssen. Stehe ich unverbrüchlich zur Brandmauer? Aber die Kirche, glaube ich, müsste hier stärker integrieren, indem sie wieder sichtbar macht, was der christliche Glaube heute noch bedeuten kann. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so viele lose Enden aufgenommen, ohne richtig eigentlich aufzuzeigen, in was für einem Dilemma wir uns gerade befinden. Es sind keine guten Zeiten, also grundsätzlich nicht, aber für die Kirche eben leider auch nicht. Und ich sehe gar keinen Weg raus. Natürlich kann sie nicht zurückkommen zu alter Stärke einer Volkskirche. Das wird sie nicht mehr schaffen. Aber als in einem kleineren Format Wege zu finden, den Glauben wieder sichtbar und lebendig zu machen, das würde ich mir doch sehr wünschen.
Klaus Tanner, haben Sie ein Rezept?
Gut, also wer eine einfache Lösung auf diese schwierigen Fragen hat, der bedient genau das Geschäft der Leute, die radikalisieren. Weil die geben immer einfache Antworten auf solche schwierigen Fragen. Aber ich habe am Eingang angesprochen, die Pluralisierung der deutschen Gesellschaft, um es konkret zu machen. Sie haben einen Kindergarten, da haben Sie dann Kinder mit aus 10 verschiedenen religiösen Kontexten. Eine Folgerung in manchen Kindergärten war, weil wir jetzt tolerant sind und nicht alle 10 mehr bedienen können, machen wir gar keine religiöse Bildung mehr. Oder wir machen einen Festkalender, wo alle religiösen Feste aller Religionen vorkommen. Es kommt jetzt auf sensibles Personal an, die überzeugt, was vorleben auch und mit den Kindern deutlich machen. Da gibt es gelungene Beispiele, auch hier in Berlin. Das ist, also der Bildungsbereich ist sehr wichtig. Ich wollte nicht alte LKD-Stellungnahmen verkaufen. Ich wollte nur sagen, Sie haben von einer tiefen Wissenskrise gesprochen. Dasselbe gilt auch für die Wissenschaften auch. Ja, also wir haben ein massives, nicht nur Kirchenbashing, sondern auch ein massives Wissenschaftsbashing. Ja, da glaubt man auch gar nichts mehr und Medienschelde genauso. Das heißt, es gibt eine Form von Distanznahme zu allem, was mir etwas zumutet. Darum geht es mir, was mir etwas zumutet. Und auch Religion mutet etwas zu. Ein libertäres Freiheitsverständnis, das sagt, jede Zumutung ist per se schon schlecht, die ist ein großes Problem. Wir sind bis jetzt noch nicht zum Kern des Problems gekommen. Ja, gut, ich sag's mal hart, das Christentum und alle tiefen religiösen Überzeugungen und die ganze christliche Tradition in der Reflexion darauf weiß, dass es im Kern des Christentums auch um etwas Paradoxes geht. Wir kommen von Ostern her. Der Tod ist nicht das Ende. Viele haben jetzt die Passion gehört, Matthäus, 5. Evangelist. Da funktioniert es offensichtlich noch. Aber Sie können eine neue Sprache, so wie Sie eine neue Kunst, Ihre schöne Frage, gibt es nicht gelungene, nicht verkitschte Darstellungen, die was der Kunst abholen können? Ja, das gibt es da auch nicht, genauso wie es in der Politik nicht die schnellen Lösungen gibt. Und weil das Thema AfD angesprochen wurde, in der Tat kann man sagen, da finden Sie jetzt keine direkte neutestamentliche Antwort auf die Frage, wie mit einer Partei umzugehen ist, die jetzt auch demokratisch gewählt wurde und nicht verboten wurde. Dass ich mir das nicht gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, aber es geht nochmal um die Frage, wie konkret können die Kirchen dann sein? In dem Moment, wo ich das sage, haben natürlich bestimmt Leute schon wieder das Gefühl, aha, jetzt macht der Türöffnung für. Ja, da gibt es ja gleich eine emotionale Reaktion. Ne? Das gehört, also Emotionen gehören auch zur Politik und Frau Glöckner beherrscht es perfekt. Ja. Andere Politiker auch. Wenn Sie mehr Stimmen, wenn Sie in Demokratien Mehrheiten organisieren wollen, brauchen Sie emotionale Zustimmung.
Wir sind nicht bis zum Kern. Des Pudels Kern gekommen, ja. Aber wir sind vielleicht in der Beschreibung der Situation, wie also hier Religion, Macht, Politik mit den Punkten dazwischen im Vollzug, im Mitvollzug des Denkens in diesem Gespräch ein kleines Stück weitergekommen. Dafür danke ich dem evangelischen Theologen und emeritierten Professor für systematische Theologie und Ethik an der Universität Heidelberg, Klaus Tanner. Ich bedanke mich bei seinem katholischen Kollegen Georg Essen von der Humboldt-Universität Berlin, bei Hanna Bethke, weil wir so viel über Bücher gesprochen haben, Ihr Buch Vom Glauben abgefallen, eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche. Und bei Bernd Stegemann, dem Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie Ernst Busch Schauspielschule Berlin, Autor von Was vom Glauben bleibt, Wege aus der atheistischen Apokalypse. Das war unser Berliner Religionsgespräch. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.